Wir machen was sehr Simples, wir geben Essen aus. Also das ist eine Hemmschwelle, die manche Menschen haben, die eigentlich, wenn man sich nur anstellen muss und schnell wieder weggehen kann, einfach entfällt. Das sind meistens Leute, die sagen, ich habe viel bekommen und ich möchte auch wieder was zurückgeben. Man kann hier sehr flexibel mitarbeiten, weil ich sage immer, das Elisabeth-Brot ist schon ein Herzensanliegen der Elisabethiner.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
Und ich bin Schwester Helena Fürst. Seit der Klostergründung in Wien im Jahr 1709 ist der Ordensgemeinschaft der Elisabethinen die Versorgung von armen und kranken Menschen enorm wichtig. Dies begrenzt sich nicht nur auf den medizinischen Bereich, sondern der Standort Wien-Mitte möchte auch für Menschen in Not da sein, die manchmal nicht wissen, wo sie ihre nächste Mahlzeit herbekommen. Für solche Fälle gibt es den Verein Elisabethbrot. Täglich geben Ehrenamtliche warme Mahlzeiten und auch Lunchpakete an bedürftige Menschen ab. In dieser Podcast-Folge wollen wir herausfinden, wie das Elisabethbrot organisiert ist, wer sich dort engagiert und warum es so wichtig ist, ein niederschwelliges Angebot für Menschen in Not zu haben. Dafür ist heute Michaela Vogel bei uns zu Gast. Herzlich willkommen im Kaleidoskop Leben.
Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Danke, dass ich heute ein bisschen was über diese wirklich wichtige Einrichtung Elisabethbrot erzählen kann.
Sehr, sehr gerne. Und ich darf dich jetzt noch kurz vorstellen. Michaela Vogel sitzt uns gegenüber. Du bist seit 2019 Standortmanagerin bei den Elisabethinen am Standort Wien-Mitte, also wirklich mitten in Wien. Und somit nebst vielen anderen Aufgaben auch verantwortlich für das Elisabethbrot und du bist die Präsidentin dieses Vereins Elisabethbrot. Bevor du zu den Elisabethinen gekommen bist, warst du Bürgermeisterin in Gieshübel in der Nähe von Wien. Du warst auch einmal beim ORF, soweit ich weiß, und du hast uns erzählt, dass du in deiner Freizeit gerne Musik hörst und auch gerne liest. Liebe Michi, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen bei uns hier in unserem provisorischen Podcast-Studio.
Die Versorgung von bedürftigen Menschen ist den Elisabethinen ja schon seit Jahrhunderten ein Bedürfnis. Seit dem Jahr 2000 ist das Elisabethbrot in einem Verein organisiert. Was ist denn ganz konkret das Ziel dieses Vereines?
Ja, der Verein hat sich damals gegründet. Das hat so 2000 begonnen. 2002 war dann die richtige Vereinsgründung. Mit dem Ziel, ganz lustig eigentlich, einerseits eben das Elisabethbrot, das damals noch nicht so hieß, sondern es war einfach eine Essensausgabe für bedürftige Menschen, Spenden dafür zu sammeln, weil man eben neue Räumlichkeiten gefunden hat, wo man diese Essensausgabe unterbringen kann. Davor war es so, dass, wie Sie schon gesagt haben, für die Elisabethinen sehr wichtig und immer wichtig gewesen, dass Menschen etwas zu essen bekommen, dass niemand hungrig nach Hause geht. Und man hat einfach an der Klosterpforte einfach Essen ausgegeben. Einfaches Essen, die Klostersuppe, Brot, was auch immer halt da war, hat man ausgegeben. Die Menschen haben sich entlang der Landstraße, Hauptstraße angestellt. Und das ist in Wien eine sehr zentrale Straße, sehr belebt. Da gehen wirklich viele Leute vorbei. Und hat sich dann überlegt, na ja, es wäre vielleicht doch gut, wenn man das Elisabethbrot in eine Ecke geben würde, die jetzt nicht ganz so belebt ist. Nicht, das ist ja, sich anzustellen und damit sich zu outen, dass man arm ist, tut man vielleicht nicht so gerne und möchte da nicht so in der Auslage stehen. Das war so ein bisschen der Grund, warum man versucht hat, das ein bisschen in eine andere Ecke zu legen. Es wurden dann eben um 2000 Räumlichkeiten in der Ungergasse frei. Das ist quasi eine Parallelstraße zur Landstraße, Hauptstraße, die auch dem Konvent gehören und die man adaptieren konnte. Und aus diesem Grund hat sich dann der Verein gebildet, eben um dafür Spenden zu sammeln, damit man diese Räumlichkeiten, die vorher eine Werkstatt waren, dass man die adaptieren kann und Geld gesammelt. Also der Verein hat dann Geld gesammelt dafür.
Mhm. Aber das Elisabethbrot gibt es ja schon viel länger als diesen Verein. Seit 1709, wie es die Schwester Helena vorhin schon gesagt hat. Und das bedeutet ja auch für dich, dass du in einer sehr, sehr langen Tradition jetzt eigentlich stehst, in dieser Funktion, das Elisabethbrot zu leiten, zu koordinieren. Was heißt das für dich auch vielleicht im Sinne einer Verpflichtung oder einer Belastung vielleicht sogar, weil die Menschen ja damit rechnen, im Elisabethbrot was zu bekommen, was sie dringend für ihr Leben brauchen, weil sie sich vielleicht sonst keine Mahlzeit leisten könnten?
Also ich würde das überhaupt nicht als Belastung sehen. Ich finde es total wichtig, dass es diese Einrichtung gibt. Es ist an sich, wenn man sich Wien anschaut, Wien ist sehr gut aufgestellt. Ja, für Menschen, die Essen benötigen, die sich das nicht mehr leisten können. Wenn man das angeschaut ist, ich bin auf 10 Einrichtungen gekommen, die Essen ausgeben täglich. Ja, das heißt, wenn man Hunger hat, wird man in Wien immer etwas zu essen bekommen, was super wichtig und super gut ist. Also gerade in der Großstadt, wo viele Menschen auch wohnen, die gar nicht so viel Geld haben. Und es ist, ich finde es total wichtig, dass das gibt, dass es das auch weiterhin gibt, dass Menschen, die einfach sicher Essen nicht mehr leisten können, das muss man sich einmal vorstellen, das ist ja eine Situation, die viele von uns gar nicht kennen. Ne? Aber wenn du in der Situation drinnen bist und wir haben immer wieder Leute, die in so einer Situation drinnen sind, dann wird einem das so bewusst. Ja? Das ist erstens, dass man wertschätzt, was man hat, und andererseits sagt, okay, wir müssen da was tun. Wir können die Menschen nicht verhungern lassen. Und ich denke mir, das ist ein kleiner Teil. Ja. Es geht ja gar nicht darum, dass die auch ein Dach über dem Kopf haben. Wir machen was sehr Simples. Wir geben Essen aus, muss man einfach sagen. Ja.
Wer ist denn so euer typischer Gast? Oder wer kommt zu euch? Die Person, die wirklich irgendwo am Bahnhof schläft? Oder kommen da auch andere Menschen?
Es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil wir die Leute nicht fragen. Ja, also das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen da gar nicht herumstochern und die Leute wollen es oft auch gar nicht erzählen. Aber was wir so sehen, sind natürlich auch jetzt immer mehr interessanterweise wieder Menschen, die quasi mit viel Gepäck kommen. Das heißt, die quasi ihr Leben mit sich herumtragen, wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass die kein Dach über dem Kopf haben. Das war so in den letzten Jahren gar nicht so extrem. Jetzt kommt es wieder mehr daher. Wir haben auch sehr viele Menschen, die eine Wohnung haben, die Mindestrentner sind oder Mindestpensionisten, wie man bei uns sagen würde, sind, die sich die Wohnung gerade noch leisten können, aber das Essen halt nicht mehr. Und was besonders erschreckend ist, und das muss ich wirklich sagen, diese Ernährungsarmut kommt mittlerweile auch in Schichten an, wo wir sie auch nicht haben wollen, nämlich bei alleinstehenden Müttern mit Kindern. Und auch die haben wir in der Schlange stehen. Also wir sehen, dass das doch immer mehr wird und die Armut verteilt sich einfach immer mehr.
Und wie viele Leute kommen da so am Tag?
Ja, wir haben es uns jetzt einmal ausgerechnet, es sind so rund 90 Essen am Tag, die wir ausgeben. Wir haben es uns ausgerechnet für 2025, das waren doch 20.800 Essen, die wir ausgegeben haben im ganzen Jahr. Also schon eine erkleckliche Summe. Montag bis Freitag haben wir offen und wir geben jetzt warmes Essen aus. Aber auch, was uns auch wichtig ist, es gibt immer ein Jausenbrot dazu. Es gibt weil Obst haben wir immer, Obst dazu, ein bisschen Gemüse dazu, vielleicht auch eine Nachspeise dazu, ein Joghurt dazu. Das kommt dann immer darauf an, was wir geliefert bekommen. Es gibt auch immer ein Getränk dazu, sodass man wirklich eine vollwertige Mahlzeit hat.
Und wie ist das organisiert, das Ganze eben? Du hast jetzt gesagt, es wird geliefert.
Genau, also das Elisabethbrot ist ja an sich eine Einrichtung des Konvents der Elisabethinen in Linz-Wien, die das auch steuern. Da haben wir die Schwester Justina in Linz sitzen, die sich da sehr darum kümmert, dass die Organisation einmal grundsätzlich gut läuft. Organisiert ist es dann in Wien so, dass wir für den Küchenbetrieb eine Leitung haben. Das ist die Jagodinka, die bei uns arbeitet, die halt schaut, dass wirklich das Essen vorbereitet wird, dass es dann auch ausgegeben wird. Und dann haben wir ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ganz viel mithelfen. Also momentan haben wir 10 Personen, die regelmäßig mithelfen, die einfach am Vormittag kommen und sagen, meistens Pensionisten, die sagen, ich möchte auch der Welt wieder was Gutes zurückgeben, nämlich von dem, was ich bekommen habe, was auch sehr schön ist. Und die dann einfach bei uns sind und Brote vorbereiten und Essen aufwärmen, verpacken. Genau, und dann ausgeben. Organisiert werden die Lebensmittel selber, das muss man vielleicht auch noch sagen, auch von einem Mitarbeiter, der nur das macht. Das sind alles gespendete Lebensmittel. Und auch, im Sinne der Nachhaltigkeit, ganz wichtig, auch für die Elisabethinen ganz wichtig, Lebensmittel, die sonst eigentlich weggeworfen werden würden. Ja? Die bekommen wir.
Ja, da hat man jetzt ist schon wieder Zeitl aus, aber immer wieder auch gehört, dass mit diesen Too-Good-To-Go-Aktionen, also wo man über eine App sich in einem Supermarkt oder sonst irgendwo übrig gebliebene Lebensmittel abholen kann zu einem günstigen Preis für jedermann, dass das auch dazu geführt hat, dass Einrichtungen wie das Elisabethbrot weniger von diesen Lebensmittelspenden bekommen haben. Habt ihr das auch gemerkt oder ist das beim Elisabethbrot so nicht angekommen?
Nein, das ist bei uns eigentlich nicht angekommen, weil wir eigentlich recht konstante Lebensmittelspender haben. Ja, also wir haben zum Beispiel die Firma Gourmet, die so Fertigmahlzeiten macht, tiefgefrorene. Man muss auch dazu sagen, wir dürfen auch nur sowas nehmen, weil wir nicht kochen dürfen. Wir dürfen lediglich Speisen erwärmen. Ja, weil fürs Kochen bräuchten wir eine Gastro-Lizenz, die haben wir nicht. Wir nehmen Speisen, die schon fertig sind quasi und geben sie weiter. Aufwärmen dürfen wir. Das tun wir auch. Also da bekommen wir, Gott sei Dank, ja, sehr konstant quasi tiefgefrorene Mahlzeiten. Und dann kommt von der Lebensmittelrettung kommt auch viel daher, also wie Obst oder mal eine Wurst oder das Brot. Also diese Dinge, die bekommen wir. Das sind jetzt keine Too Good To Go, es sind oft auch Lokale, glaube ich, die das hergeben, die dann von denen bekommen wir gar nicht so. Wobei wir einen Spender haben, das muss ich jetzt schon erzählen, nämlich schon ein Lokal, das ist auch sehr spannend, das Restaurant Lenz gehört zur Hotelkette Hilton dazu und dieses Hilton befindet sich genau neben, also vis-à-vis vom Elisabethbrot. Also ein tolles Nobel-Lokal eigentlich und auch Restaurant bei uns in Wien, die irgendwann auf uns zugetreten sind und gesagt haben, naja, sie würden sich gerne sozial engagieren und quasi Speisen hergeben, ja, also an Sozialbedürftige, und da ist ihnen jetzt das Elisabethbrot doch in der direkten Nachbarschaft untergekommen und das würden sie gerne machen, und wir bekommen jeden Mittwoch vom Hotel Hilton quasi Essen geliefert. Also da geht's dann richtig nobel zu bei uns im Elisabethbrot. Ja, da wird dann wahrscheinlich jeder gerne kommen und sich's abholen, wenn er's wüsste. Also bitte es als Geheimtipp weiter zu betrachten. Ja.
Nur die, die es wirklich brauchen.
Genau.
Aber ihr speizt dort nicht vor Ort aus? Also es gibt keine Tische, wo man sich hinsetzen kann und das dann vor Ort auch verspeisen, sondern das ist eine Ausgabe. Man nimmt sich's mit nach Hause oder wo auch immer man es dann verzehrt, in einem Sackerl oder in Dosen oder was es auch gibt.
Ja, das Elisabethbrot, wie gesagt, 2002 damals durch den Verein finanziert, 2005 dann auch eröffnet, hat anders angefangen, nämlich mit einem Gastraum. Und es war eigentlich bis zur Covid-Epidemie so, dass die Menschen gekommen sind, sich in den Gastraum gesetzt haben und auch drinnen gegessen haben. Dann kam Covid und damit die ersten Lockdowns und dann ging das nicht mehr. Und es ging sehr lange nicht mehr, weil es war ja dann auch notwendig, dass man Impfbestätigungen bringt, was jetzt bei Menschen, die eigentlich auf der Straße oder am Rand der Straße, wenn man das so bezeichnen möchte, leben, gar nicht möglich war. Also es war uns klar, wir können sehr lange nicht aufsperren, haben aber nie zugehabt. Also wir haben in der Sekunde quasi am gleichen Tag noch umgestellt auf gut, dann kommt halt keiner mehr in die Gaststube hinein, aber wir geben das Essen über die Gasse einfach aus. Also es ist jeden Tag weitergelaufen. Und wir haben dann, nachdem es wieder möglich war, die Gaststube aufzusperren, haben wir dann wirklich überlegt, ob das klug ist, und sind dann eigentlich zur Erkenntnis gekommen, nein, weil der Zugang, wenn man sich das Essen nur holen muss, viel niederschwelliger ist. Ja, es gibt viele Leute, die sagen, ich setze mich in so eine Gaststube nicht, ich oute mich da nicht stundenlang, dass ich arm bin und befinde mich dann vielleicht auch noch unter lauter armen Menschen. Also das ist eine Hemmschwelle, die manche Menschen haben, die eigentlich, wenn man sich nur anstellen muss und schnell wieder weggehen kann, einfach entfällt. Und wir haben auch eben gemerkt, dass sich damit auch Mütter mit Kindern angesprochen fühlen, die waren früher nie in der Gaststube drinnen. Also tut man vielleicht mit Kindern einfach nicht. Ja. Jetzt ist es so, dass sich die wenigstens Essen holen und auch Essen bekommen, was uns sehr wichtig ist, ja, dass wir da einfach den Kreis der Gäste einfach erweitern dadurch. Und deshalb geben wir das Essen eben nur aus über die Gasse. Wie gesagt, wir haben viele, die, wo wir vermuten, dass sie nicht obdachlos sind, sondern die sich das Essen dann mit nach Hause nehmen, dort essen. Die Obdachlosen haben es im Winter vielleicht ein bisschen schwer, aber im Sommer gehen die dann einfach in den Stadtpark, der auch gleich über die Straße liegt, und essen dann dort. Und es geht eigentlich sehr gut.
Es gibt ja auch Hilfsangebote, da muss man sich eben registrieren. Oder ich habe hier in Linz mal gehört, da muss man irgend so 1 Euro zahlen und dann kriegt man ein Mittagessen. Wie ist das bei euch?
Gar nicht. Also man muss sich weder registrieren noch sonst irgendwas, man kann einfach kommen. Wenn man sich bedürftig fühlt, dann bekommt man auch etwas. Und wir fragen da auch nicht nach, weil wir einfach davon ausgehen, dass sich da jetzt keine Menschen anstellen, die das nicht brauchen. Ich glaube, davon kann man ausgehen, dass das nicht passiert und wir haben auch nicht das Gefühl, dass es passiert. Trotzdem ist die Hemmschwelle extrem groß, haben wir festgestellt, immer noch. Also ich kann ein Beispiel erzählen. Wir hatten letztes Jahr eine Mutter mit zwei Kindern und die hat dann vorsichtig einmal ein E-Mail geschrieben, über Linz lustigerweise, das dann bei mir gelandet ist mit so einem Text in etwa, es ist mir total peinlich, aber ich frage jetzt mal vorsichtig und höflich nach, gibt es die Möglichkeit, Essen zu bekommen? Und ich habe den dann angerufen, habe gesagt, ey, es braucht Ihnen da nichts peinlich sein, weil das hat man richtig gemerkt, dass diese Scham da so mitschwingt. Ja, und sie hat mir dann ihre Situation erzählt, Mutter zweier Kinder, 12 und 14 Jahre alt, Teilzeit arbeitend, aber geschieden. Und sie hat gesagt, ich kann es mir nicht leisten, ich kann mir die Kinder nicht leisten. Meine Kinder bekommen am Abend, sage ich, was geben Sie Ihren Kindern? Ja, ich habe trockenes Brot, ich habe nicht mehr. Ja. Und für die haben wir dann also wirklich super eine Lösung gefunden, weil die konnte auch nicht zum Mittag abholen. Wir haben immer nur zum Mittag offen. Also sie war ja arbeiten und die Kinder waren in der Schule, es ging einfach nicht. Wir haben das dann über eine andere Stelle quasi das Essen dort deponiert und dann konnten sie sich's auch am Abend abholen. Und da habe ich schon gemerkt, also die waren wirklich dankbar. Die haben mir dann auch wirklich Fotos geschickt vom Essen und die Freude auch, dass sie da plötzlich eine Mahlzeit haben, ja, und auch mal eine Schokolade vielleicht dabei haben, die wir natürlich dazugelegt haben, haben wir auch immer wieder zur Vergabe, also zur Ausgabe. Also da macht man sehr viel Freude und es war auch so, dass sie, ich schätze mal so nach einem halben Jahr, einen neuen Job oder einen besseren Job gefunden hat, sich bedankt hat und das Angebot nicht mehr in Anspruch genommen hat. Also es ist auch schön, wenn man sowas dann erlebt, dass das wirklich nur kurzfristig ist und nicht auf Dauer zu sehen ist.
Wie ist das so das Jahr über? Gibt es da Unterschiede zwischen Sommer und Winter? Kommen im Winter mehr als im Sommer oder umgekehrt? Oder ist es vielleicht sogar so, dass ihr zu den Festtagen, also ihr habt ja Montag bis Freitag offen, aber gibt es vielleicht auch zu den Festtagen dann einmal was Besonderes in der Ausgabe?
Also die Jahreszeiten spüren wir nicht. Das ist eigentlich immer gleich. Ja. Wir merken nur, wenn es jetzt mal kälter ist, dass sich die Öffnungszeiten, dass die Leute oft später kommen, also dass es ein bisschen mehr streckt irgendwie. Ja, dass sie nicht gleich am Anfang alle da sind, um sie schnell mitzunehmen, sondern dass das sicherlich auch Überwindung manchmal braucht, hinauszugehen, wenn es kalt ist, aber sie kommen. Also da merkt man jetzt von der Essensausgabe her keine Unterschiede. Feiertage, Weihnachten ist so, dass wir dann immer zusätzlich noch etwas ausgeben. Ja, dass es dann so ein kleines Weihnachtssackerl gibt, wo dann vielleicht was Süßes drinnen ist, das auch nett verpackt ist mit Weihnachtswünschen. Das macht die Schwester Justina zum Beispiel sehr gerne und immer sehr schön, dass sie da was vorbereitet, dass wir da was ausgeben können. Ja.
Also auch Weihnachten feiern in unter Anführungsstrichen mit den Bedürftigen, die sich da was holen.
Genau. Die sollen auch es schön haben zu Weihnachten, ja, und auch zusätzlich was haben und es als was Besonderes erleben.
Es war ja in den letzten Jahren eben auch wieder Thema, das Ehrenamt ist in der Krise, dass sich Menschen viel weniger ehrenamtlich engagieren. Ihr baut voll auf Ehrenamtliche. Wie kommt sie zu den Menschen? Oder habt ihr auch so Probleme?
Ja, ganz leicht ist es nicht, muss ich auch dazu sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir 50 Leute an der Tür stehen hätten, die alle wollen. Das sehen wir, ist es nicht. Aber es geht so kontinuierlich und langsam vor sich hin. Ja, also man hat halt dann manchmal weniger Ehrenamtliche und kommt trotzdem irgendwie durch. Irgendwie ist ein bisschen auch so dieser Gedanke dahinter, irgendwie geht's immer. Ja, Hauptsache, wir haben offen und wir können ein Essen hergeben. Das ist so, es funktioniert ganz gut, aber wir machen halt Werbung über den Standort selbst, wo wir es aushängen, dass wir Ehrenamtliche suchen, über die Homepage der Elisabethinen, da ist es drinnen. Viel Mundpropaganda spielt mit natürlich, weil die Ehrenamtlichen, macht auch Sinn, eher aus der näheren Umgebung kommen und da jetzt nicht quer durch die Stadt fahren müssen. Sondern wir sehen, dass schon die meisten doch nahe wohnen und meistens auch in Pension sind und damit Zeit haben. Ich habe es vorhin gesagt, es sind meistens Leute, die sagen, ich habe viel bekommen und ich möchte auch wieder was zurückgeben. Wir hatten zum Beispiel ein Beispiel, muss ich bringen, Ehrenamt. Auch eine sehr schöne Sache. Ich sage immer, es kommt wieder viel zurück. Wir hatten eine Frau, die war angestellt beim Elisabeth Brot, die war arbeitslos, hat sich ihr Essen geholt, hat dann irgendwann einen Job wieder gefunden und ist danach wieder vorstellig geworden im Elisabeth Brot und hat gesagt, so, ich war da jetzt lange angestellt, jetzt habe ich meinen Job gefunden, ich kann mir mein Essen wieder leisten, aber ich möchte was zurückgeben, ich möchte hier ehrenamtlich arbeiten. Also auch eine sehr schöne Geschichte, wo ich mir denke, da schließt sich dann manchmal so der Kreis ein bisschen, wo man sieht, das macht schon, auch in dieser Hinsicht ist es was Schönes, dass wir das tun. Ja.
Ja, und so Personen können sich ganz anders hineinversetzen in die Personen, die das Essen abholen, weil sie selber mal in dieser Situation waren. Ich glaube, das ist eine Empathie, die eine ganz andere Dimension hat.
Genau, sehe ich auch so. Ja. Also, dass das viel ausmacht, ja, wenn man das selber mal erlebt hat und ja, kann man ganz anders drauf zugehen. Ja, und weiß auch, wie wichtig das ist. Ja.
Falls uns jetzt jemand zuhört, der Interesse hat, ehrenamtlich mitzuarbeiten im Elisabeth Brot, was sind so Voraussetzungen? Gibt's ein Mindestmaß an Stunden, die man leisten muss? Muss man eine gewisse Regelmäßigkeit bringen? Oder was sind so aus deiner Sicht die Voraussetzungen, damit man mithelfen kann im Elisabeth Brot?
Also Stundenanzahl haben wir eigentlich gar keine. Das kann man sehr flexibel machen. Die Mitarbeiterinnen kommen so um 9 Uhr circa, dann wird einmal hergerichtet und ab 10:30 wird ausgegeben. Bis um 12, dann wird noch weggeräumt. Also das ist so dieser Vormittag, wie er ungefähr abläuft. Jetzt haben wir ehrenamtliche Mitarbeiter, die zum Beispiel sagen, ich möchte nur herrichten. Also die Ausgabe, das will ich gar nicht, gibt's auch. Und dann gibt's wieder welche, die sagen, ich gebe so gerne aus und bin so gerne in Kontakt mit den Menschen, die da kommen. Ich möchte eigentlich nur das tun. Also auch das ist möglich oder man sagt, man macht beides. Das heißt, man kann hier sehr flexibel mitarbeiten. So eine gewisse Kontinuität wäre natürlich schön, damit wir uns auch darauf verlassen können, dass man da ist. Das wäre uns schon wichtig. Also zu sagen, ich komme halt, wenn ich Lust habe, komme ich und sonst nicht. Das ist auch schön, ja, freut uns auch. Aber wir würden uns gern ein bisschen verlassen können auf die ehrenamtlichen Mitarbeiter, sie auch ein bisschen einteilen können, schon vorausschauend. Wenn man Urlaub hat, wenn irgendwas dazwischen kommt, ist eh klar.
Ja, also das heißt, ihr habt so eine Art Dienstplan?
Wir haben so eine Art Dienstplan, wo man sich eintragen kann selbst und sagen kann, da bin ich da und da komme ich. Ja.
Aber nicht ein fixes Rad, wo man sagen muss, ich bin jeden Dienstag von 9 bis 12 da?
Haben wir an sich nicht. Es gibt allerdings Ehrenamtliche, die das gerne so handhaben. Das heißt, wir haben manche Tage ganz gut fix besetzt schon mit Ehrenamtlichen. Also man muss dann schauen, wo ist noch Platz, wo macht Sinn. Aber ich glaube, das kann man im Gespräch alles gut herausfinden.
Und wenn jetzt ein Gastronom oder ein Betreiber eines Lebensmittelsgeschäftes zuhorcht und sich denkt, das hört sich gut an, ich habe da Lebensmittel übrig, die ich nicht brauche, seid ihr da offen oder seid ihr quasi eh schon am oberen Rand mit Lieferungen?
Das muss man sich sehr genau anschauen, welche Lebensmittel das sind, wie wir die bekommen. Also ist die Logistik dahinter für uns auch schwierig. Was wir nicht können, ist Lebensmittel abholen. Also man müsste sie uns liefern, wir haben keine Möglichkeit, die zu holen. Und dann ist auch die Frage, welche Lebensmittel und wie passen uns die hinein, ja, und auch in welcher Menge vor allem. Ja. Also das müsste man einfach sehr gerne, wir freuen uns immer über Lebensmittel, aber man müsste auf jeden Fall vorab im Gespräch schauen, ob das gut passt.
Also nicht einfach dastehen mit einer Lieferung voll Gurken und dann hoffen, dass ihr die abnehmt, oder?
Ja, da gibt's dann ganz viel Gurkensalat, ja, wochenlang wahrscheinlich. Aber natürlich ist gescheiter, man bespricht es vorher, ja. Weil es doch quasi auch eine Küchenplanung gibt. Nicht? Müssen wir auch machen, wir müssen ja schauen, wie verköstigen wir die Menschen in den nächsten 14 Tagen in etwa. Ja, das gehört immer alles ein bisschen geplant.
Und ihr habt jetzt da nicht die großen Lagerkapazitäten, dass ihr einen LKW voll Gurken über 2 Monate lagern könntet?
Nein, haben wir nicht. Nein, das ist eine spannende Vorstellung. Ich wüsste nicht, wohin damit. Ja.
Es gibt ja auch Ausgabestellen oder Anlaufstellen für Bedürftige, die auch noch andere Angebote bieten, Kleider waschen oder duschen oder Beratung. Habt ihr das Gefühl, es wäre da ein Bedürfnis der Menschen, dass ihr quasi mehr anbietet als Essen, was eh schon sehr viel ist und wichtig? Oder gibt es da genug Angebote in Wien?
Von meinem Gefühl aus gibt es genug Angebote. Also wir haben nicht das Gefühl, dass da jetzt, oder wir bekommen es nicht mit, es kommen da auch keine Anmerkungen, dass man sich da jetzt wünschen würde, dass wir mehr bieten. Ja, jetzt ist das natürlich eine sehr subjektive Sichtweise, weil ich denke mir, viele Menschen würden es auch nicht sagen. Wir fragen sie auch nicht danach. Ja, Wir wissen, dass es sehr viele Angebote in Wien gibt. Also man weiß zum Beispiel Obdachlosigkeit, es gibt genug Plätze. Ja, es muss kein Obdachloser, so wie es leider passiert ist, diesen Winter auf der Straße sterben. Es wären genug Plätze da, auch ohne uns. Also wir müssten da nichts anbieten. Was wir haben, ist die Kleiderausgabe einmal in der Woche. Das haben wir sowieso. Auch schon seit Ewigkeiten, die wird sehr gut angenommen. Vor allem Männer kommen da und holen sich halt Socken und Unterwäsche und mal einen Pullover oder mal eine warme Jacke. Und wir haben die Frau Walli, die das auch schon seit Ewigkeiten betreut und die macht es mit voller Leidenschaft. Also die ist da ganz, ganz glücklich, wenn sie ganz viel Kleidung hat, die sie ausgeben kann. Das heißt, es funktioniert ganz gut, diese Zusatzmöglichkeit gibt's im Elisabeth-Bad.
Ich habe mitbekommen, vor einiger Zeit, da war einmal eine Schulklasse oder zumindest einige Schüler und Schülerinnen bei euch und haben ein bisschen mitgearbeitet und daraus auch eine Projektarbeit gemacht. Kannst du uns davon ein bisschen was erzählen?
Genau, das war eine Schulklasse aus einer benachbarten Schule, die einfach gesagt haben, wir haben jetzt das Projekt, auch mal ein Sozialprojekt, das wir machen. Und würden ganz gerne als Schulklasse kommen und im Elisabeth-Bad mitarbeiten. Und wir haben das mit ihnen gemeinsam vorbereitet. Also wir haben gesagt, sie mögen doch auch was mitnehmen. Und sie haben dann kleine Speisen mitgebracht, wenn ich mich jetzt recht erinnere, die sie dann verpackt haben mit einem schönen Etikett, die sie halt zusätzlich ausgegeben haben als Schüler und Schülerinnen. Haben aber trotzdem sonst auch noch fleißig mitgeholfen, Brote schmieren und einzupacken, das ganze Essen, und waren da wirklich voll beschäftigt. Das war echt interessant. Ja. Waren da auch mit sehr viel Freude dabei. Und für mich besonders berührend war dann am Abschluss des Tages, haben wir sie gebeten, uns doch noch mal ein bisschen zu reflektieren, wie dieser Tag so bei ihnen angekommen ist. Und da waren sie sich eigentlich einhellig der Meinung, dass das total wichtig war für sie, weil sie... Und ein Schüler hat es gesagt, dass es so unvorstellbar ist, man hat zu Hause alles. Man nimmt sich einfach aus der Küche, was man braucht zum Essen. Man muss nie Hunger leiden. Es ist immer irgendetwas da. Und jetzt hat er mal so richtig hautnah miterlebt, Menschen, die das nicht haben. Und es ist ihm so bewusst geworden, nicht, dass es das auch gibt, in diesem direkten Kontakt, und dass er eigentlich total dankbar sein muss, dass es anders hat, ja, und dass es besser hat. Und das war für mich also wirklich sehr berührend, weil ich mir gedacht habe, das ist gut angekommen. Ja. Das ist auch eine Form von Bildung, die man den Menschen weitergibt. Ja. Und deshalb finde ich sehr schön, wenn Schulklassen kommen und sich das auch mal anschauen. Wir freuen uns da wirklich. Es macht auch immer Spaß und ist lustig. Und wie gesagt, also es macht jedenfalls Sinn, glaube ich. Ja. Nämlich auch für uns. Also auch uns hat es gut getan, da was weitergeben zu können. Ja.
Und kann da eine ganze Schulklasse kommen oder seid ihr da mit der Menge an Schülerinnen und Schülern dann vielleicht sogar überfordert?
Nein, es war eine ganze Schulklasse da. Also das hat eigentlich gut funktioniert. Es sollte nicht jeden Tag sein. Das würden wir nicht schaffen. Aber wenn das ein, zweimal im Jahr ist, kriegen wir das gut unter. Und ich glaube, das ist eine wichtige, ja, eine, das ist zur Ausbildung dazugehört einfach. Das ist soziale Bildung, die man da gut lernen kann, ja.
Und ich glaube, es ist ganz wichtig, eben, wie du sagst, diese Sensibilität zu schaffen, dass jemand hat zu wenig zu essen. Das passiert nicht irgendwo in einem Land weit weg, wo man sich denkt, ja, da fehlt es halt an Infrastruktur oder so, sondern es passiert eben in Wien und in anderen Städten auch. Und das sind eben auch Menschen wie du und ich, oder genau wie du sagst, auch Menschen, denen man es auf den ersten Blick nicht ansieht. Oder eben die Mutter mit dem Kind oder vielleicht die Oma, wo die Pension einfach nicht reicht. Ich glaube, das... Man denkt immer, wenn man an Hunger denkt, an Länder weit weg. Aber das stimmt eben nicht.
Genau. Also ich bin ja auch schon ein älteres Semester und ich bin noch aufgewachsen mit, wie man früher gesagt hat, nicht? Also so quasi, wenn man selber nicht zusammengegessen hat, dann hat meine Mutter immer gesagt, du musst jetzt essen, weil die Kinder in Afrika, die hungern. Und da kannst du dein Essen nicht stehen lassen. Das war für mich als Kind total suspekt. Ja? Ich habe mir gedacht, ja, was habe ich jetzt mit den Kindern in Afrika zu tun? Logisch. Aber wenn man das dann so hautnah sieht als Schüler, ja, so wie du gesagt hast, Schwester Helena, dass das einfach da ist, ja, die stehen vor dir, die Menschen, und brauchen und holen sich da ihr Essen ab, weil sie es nicht haben, ja, das macht dann was. Das ist nochmal so ein, also man sieht es dann einfach, ja.
Du hast erzählt, dass dieser Verein Elisabeth Brod so Anfang der 2000er Jahre gegründet worden ist. Bis dahin oder von 1709 weg bis dahin oder noch länger eigentlich, waren immer Ordensfrauen auch mit dabei im Elisabeth Brod und haben dort auch die Ausgabe mitbetreut, vielleicht auch geleitet, das weißt du besser als ich. Jetzt ist es noch die Schwester Justina, wie du gesagt hast, die sich mit engagiert im Elisabeth Brod. Wieso generell dieser Bezug vom Elisabeth Brod zum Orden der Elisabethinen?
Also immer noch ein starker Bezug. Ja? Also das prinzipiell ist, sage ich immer, das Elisabeth Brod ist schon ein Herzensanliegen der Elisabethinen. Früher war es natürlich so, ab 1709, es waren nur die Klosterschwestern da, die haben das Essen ausgegeben. Und es war eigentlich auch bis 2019 so, dass immer eine Ordensschwester quasi das in leitender Funktion direkt vor Ort dort gemacht hat. Also zuletzt war es die Schwester Paula, die ich glaube, jahrzehntelang im Elisabethbrot gestanden ist und Essen ausgegeben hat mit voller Leidenschaft. Und geschaut hat, dass ihre Klienten, ihre Gäste sozusagen wirklich satt werden. 2019 hat man die Schwester Paula dann auch mal in Pension geschickt, weil die hat auch schon ein Alter, wo das nicht mehr geht, auch gesundheitlich nicht mehr geht. Was sehr schade ist immer, weil sie hat das wirklich toll gemacht. Und hat dann quasi jemanden angestellt, der dieses Elisabeth Brod leitet, nämlich den Küchenbetrieb leitet. Also mittlerweile geht es über Angestellte, wenn man gesagt hat, es ist super, mit Ehrenamtlichen zu arbeiten, aber man kann einem Ehrenamtlichen, jetzt arbeitet der eh schon quasi gratis, ja, man kann ihm nicht auch noch diese Verantwortung umhängen. Da brauchen wir einen Angestellten, der dann quasi auch wirklich verantwortlich ist für den Küchenbetrieb. Und so ist es passiert, dass eben ab 2019 dann Frauen eigentlich typisch, ne, weil wir kümmern uns ums Essen, das soll so sein, ja, ist ja was Schönes, dass die angestellt sind und das eben quasi dann auch leiten, den Küchenbetrieb. Und trotzdem ist, wie gesagt, der Konvent da ganz stark immer noch drinnen und spürbar und merkbar und so soll es auch sein. Ja.
Vielen Dank für den Einblick ins Elisabeth Brod. Ich möchte diese Podcast-Folge mit der Frage abschließen, die wir all unseren Gästen stellen. Und zwar möchte ich dich fragen, was ist deine Inspiration für dein Leben?
Ja, ist eine schwierige Frage. Ich muss mir wirklich sagen, weil meine Inspiration für mein Leben, wenn ich schnell nachdenke, dann sind das Menschen. Das, wie Menschen sind, was Menschen geben, was sie zurückgeben, wie sie agieren. Diese Verbindung zu Menschen ist für mich ganz, ganz wichtig und ist immer wieder sehr, sehr inspirierend.
Dankeschön. Auch dieses Gespräch war jetzt sehr inspirierend, finde ich. Danke, Michi, für deine Zeit und noch viel Freude, viel Spaß auch an deiner Tätigkeit im Elisabeth Brod. Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt's wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.